Leben macht mich ganz komplett vollendet, macht mich selig, macht mich glücklich, macht mich reich, macht mich wohlhabend, macht mich, ja, Herr, mach was du aus mir. Aber mein Thema ist, mach du, mach du was aus deinem Leben. Gott ist bereit, alles zu geben, alles zu schenken, er stellt alles zur Verfügung, aber jetzt bin ich an der Reihe. So, was machst du aus deinem Leben? Ich möchte dir eine Botschaft weitergeben, die Gott mir schon vor vielen Jahren gegeben hat. Fang an zu leben. Fang an, das Leben zu gestalten. Fang du an. Warte nicht auf ein Wunder. Wir sind immer solche Menschen, die immer auf Wunder warten. Fang du an, da, wo du stehst, da, wo du sitzt, da, wo du lebst. In deiner Umgebung passieren die Wunder. Gott will in deiner Umgebung was tun. Du bist das Kanal Gottes, der verlängerte Arm des Herrn. Es gibt zwei Sichtweisen für unser menschliches Dasein. Und wenn es um die Sinnfrage des Lebens geht, also, was ist das Wichtigste, worauf es kommt? Wir haben gestern das Thema gehabt, was fehlt mir noch? Das ist eine entscheidende Frage. Wenn du die Frage weißt, was dir fehlt, kannst du suchen, was dir fehlt. Aber solange du nicht weißt, was dir wirklich fehlt, da probierst du da ein bisschen, dort ein bisschen und da ein bisschen, weißt gar nicht, worauf es wirklich ankommt. Wir haben gestern auch gehört von der Maria, sie hat das gute Teil erwählt. Martha, die war so fleißig, so eifrig, so hingegeben, aber der Herr sagt, nee, Martha, das ist nicht alles, was ich will. Ich will Maria-Seelen haben, die zu meinen Füßen sitzen, mir zuhören und mich lieben. Mich lieben. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll ihr in alle Ewigkeit nicht genommen werden. Maria hat Gott erwählt. Und lebte für Gott und nicht nur für die Arbeit und nicht nur fürs Essen und nicht nur für die Gemütlichkeit und nicht nur für ein schönes Apartment und ein schönes Äußeres. Nein, sie lebte für das Innere. Sie hörte auf den Herrn. Sie hat das gute Teil erwählt. Und die Frage ist, was ist jetzt für dich, für mich das gute Teil? Es gibt also zwei Sichtweisen, die natürliche und die übernatürliche Sichtweise, die unsichtbare Sichtweise, die sieht man nicht. Also du bestehst ja aus zwei Teilen eigentlich, den materiellen und den immateriellen Teil. Also ein Teil sitzt hier und das andere, das schwirrt irgendwo durch den Raum, das ist irgendwo, manchmal vielleicht geht spazieren, manchmal ist es auch da. Also manche sagen, ich bin im Geist bei euch gewesen. Also bitte, das ist, warum wir ein paar leere Stühle noch haben, weil viele im Geist nur da sind und nicht in Wirklichkeit. Also zwei Teile besteht der Mensch. Also eigentlich können wir sagen auch noch dass der Heilige Geist, denn wir sind Träger des Heiligen Geistes. Wir sind solche Christophorusse, die Christus tragen. Was ist der Mensch? Psalm 39. Wenn du da mal so durchliest, was so der Mensch ist, er ist nicht vollkommen. Er ist vergänglich, er ist nur ein Hauch, steht dort, er hofft nur und hart und so weiter. Er ist nur ein Schatten, er macht um nichts großen Lärm, Tam Tam. Das ist der Mensch, der regt sich auf über Nichtigkeiten, das gar nicht so wichtig ist, das gar nicht zählt. Heute da und morgen nicht mehr da. Also er rafft alles zusammen und kann doch gar nicht genießen eigentlich. Wenn er so weit wäre, dass er genießen könnte, wenn er in Rente gehen könnte und sein Rentendasein genießen könnte, muss er sterben. Das ist das Leben. Und manchmal hat er so viel, dass er nicht weiß, wo er das unterbringt. Du kannst nur ein Schnitzel auf einmal essen. Sonst kriegst du Verstopfung. Wir müssen wissen, wie komme ich aus diesem Schatten raus? Wie kann ich ein glückliches Leben leben? Und wir sind auf dem Weg, das glückliche Leben zu leben, den Sinn des Lebens zu finden. Wir probieren alles Mögliche. Wir müssen aus dem Hauch rauskommen. Und es muss mal etwas Konstantes, etwas Festes, etwas Stabiles werden. Wir müssen die Unvergänglichkeit erreichen. Und das eigentlich will das der Mensch. Wenn er im Grunde genommen ehrlich zu sich selber ist, er will etwas Unvergängliches. Deshalb schafft er sich Denkmäler. Deshalb baut er Schlösser, Palästen und Burgen, die ihn weit überleben. Wir müssen etwas Bleibendes schaffen. Die Bibel spricht, Paulus schreibt im Korintherbrief, alles was wir machen muss durchs Feuer. Und das was bleibt, das ist was, worauf wir, wo wir Belohnung bekommen. Das was uns überlebt. Und eigentlich, wenn wir Kinder zeugen und Kinder in die Welt setzen, uns vermehren, wir leben in unseren Kindern weiter dann irgendwie. Also der Mensch will weiterleben, wie auch immer. Er muss Feuerproben bestehen, das ist unser Dasein hier in unserem Leben. Und dann spricht Gott irgendwo, er sagt, ich will was Neues schaffen. Ich will was Neues schaffen. Und in Jesaja 40, 43, Vers 19 sagt er, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es geht auf, erkennt es nicht. Erkennt es nicht, dass Gott mit deinem Dasein, irdischem Dasein viel mehr will, als dass du nur einen Stuhl absitzt. und ein paar Ochsen auffrisst und einige Hektoliter Wasser trinkst und so weiter und Sauerstoff veratmest. Gott will mehr als nur dieses irdische Dasein. Er hat dich geschaffen. Merkst du es nicht? Erkennt ihr nicht? Es bricht auf. Ich will etwas Neues schaffen. Du bist hier, um die Weichen für die Ewigkeit zu stellen. Gott spricht, und das, er meint Israel hier. Ich will etwas Neues schaffen. Und als Israel auszog, weißt du, wir Menschen denken immer, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt bin ich Christ geworden. Da fängt erst an. Da fängt es erst an, Leute. Israel ist aus Ägypten ausgezogen und als sie dann durchs Rote Meer durch waren, haben sie gedacht, sie sind im gelobten Land. Und als sie die andere Seite erreichten, sie sind aufgewacht. Das ist eine Wüste. Nach 3 Tagen war ihr Proviant verbraucht. Nach 3 Tagen fangen sie an zu murren und zu rebellieren mit Gott. Herr, ist das wirklich alles? Hast du uns nur rausgebracht, dass wir hier in der Wüste verrecken? Und du denkst, wozu bin ich geboren? Ein Hippie hat mir einmal gesagt, ich bin geboren, um zu sterben. Aber dazu bin ich nicht geboren. Und dazu bin ich nicht auf diese Welt gekommen, um zu sterben. Da hätte ich gar nicht geboren werden müssen und brauchen. Und viele Menschen begreifen nicht, warum sie auf diese Welt sind. Der arme Hiob, der sagt, also werde ich bloß nicht geboren. Wie viele Leute sprechen solche dumme Gedanken? Werde ich bloß nicht geboren? Und dann hat er einen Haufen Probleme nachher und so weiter. Und dann kommt seine Frau zu ihm und sagt, sag doch deinem Gott ab. Wir fassen manchmal dumme Sachen, werde ich bloß nicht geboren. Du bist geboren, um Gott zu begegnen, um ins das Reich Gottes zu kommen. Das ist deine große Berufung. Israel zog aus Ägypten, um ins gelobte Land hineinzukommen. Das ist die Geschichte Israels gewesen. Aber als sie da rauszogen, waren sie noch lange nicht im gelobten Land. Und als sie durch den Jordan gingen, waren sie immer noch nicht im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt. Dieses Land ist total anders. Ihr habt noch kein Milch dort gesehen und kein Honig, das aus dem Boden rausgekommen ist. Milch kommt immer noch von Kühen und Bienen immer noch von und Honig immer noch von Bienen. Als sie dorthin kamen, das gelobte Land, als Josua ins gelobte Land kam, da gab es nur Krieg, Krieg, Krieg und nochmals Krieg. Also, wo ist das gelobte Land? Da, wenn ich die Richterbücher lese, die ganzen Richter, Krieg, 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 nur Kampf, verstehst du? Wo ist das gelobte Land? Und dann die Propheten lese, die Könige lese oder die Chronik lese, nur Krieg, Krieg, Krieg und Krieg. Ist das wirklich das gelobte Land? Und was ist aus Israel dann nachher später geworden? Da kamen sie in die Gefangenschaft, die Verbannung, in die Zerstörung. Das keine blasse Spur vom gelobten Land. Und das ist oft, so geht es uns Menschen. Ich bin geboren, ich habe gedacht, wenn ich das ausgelernt habe, wenn ich 18 bin, wenn ich volljährig bin, dann fängt mir das Leben an, da fangen die Probleme an. Zu Hause, bei der Mama, in der Schule, im Kindergarten, das war noch schön. Denk doch drüber nach, sei ehrlich. Nur Fromme bilden sich ein, ja, wir sind im gelobten Land jetzt. Nur Fromme. Als Jesus, der Sohn Gottes, dorthin kam, wurde er sogar gekreuzigt in diesem gelobten Land. Das Land war voller Aufstände, voller falscher Messiasse. Wenn du das hinkommst, das Land ist voller Schutt und Asche, Sand und Steine. Und was siehst du im gelobten Land bis heute? Bis heute siehst du nichts von diesem gelobten Land. Das war, lasst uns hinausgehen und das gelobte Land. Bis heute hat Israel noch nicht das gelobte Land erreicht. Das verheißene Land, das Gott verheißen hat. Gelobte Land. Und genauso bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich bin Christ. Aber du musst weit weg von der Wirklichkeit. Du bist ganz weit weg von der Wirklichkeit. Es ist ein Trugbild. Wir sind im gelobten Land. Wir sind in der Gemeinde. Gemeinde ist kein gelobtes Land. Gemeinde ist Stress. Gemeinde ist Krankenhaus. Gemeinde ist Arbeit. Gemeinde ist eine Baustelle. Gelobte Land. Das ist Kampf. Von wegen Milch und Honig. Das ist Schlaraffenland. Und die meisten suchen das gelobte Land im Schlaraffenland. Dort könnte es vielleicht sein. Johannes auf Patmos sieht erst das gelobte Land. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Das ist das gelobte Land. Hier, vergiss es. Ganz lange suchen. Der Mensch ist ein Hauch, ein Schatten, vergänglich. Hat und hat es nicht. So ist auch der Mensch. Er ist noch nicht vollendet. Und deshalb meine Botschaft, mach mehr aus deinem Leben. Du bist noch nicht vollendet. Glaub doch nicht, wenn du erwachsen bist, dass du fertig bist. Kein Erwachsener ist fertig. Da kann immer wieder von vorne anfangen. Kein Erwachsener. Und selbst wenn du greis bist und 108 Jahre alt wirst, bist immer noch nicht reif. Noch nicht erwachsen. Und bist noch nicht am Ziel. Viele haben nicht gelernt zu leben. Die leben am Leben vorbei. Der Mensch ist kein abgeschlossenes Wesen, wo er sagen kann, ich bin jetzt fertig. Sag mir, wann bist du fertig mit dir? Erst wenn du bei Jesus am Thron Gottes stehst, dann bist du fertig. Und hier bist du nur in der Entwicklung und brauchst Entwicklungshilfe. Der Heilige Geist ist dieser Helfer, dieser Tröster, der dir beisteht. Der Mensch, sowohl materiell wie auch geistig, ist noch nicht fertig, immer noch in der Entwicklung. Im Mutterleib wirst du nur empfangen, aber noch nicht vollendet. Und wenn du geboren bist, du bist zwar vollkommen, vom ersten Augenblick, als die erste Zelle sich teilte im Mutterleib, warst du schon vollkommen, aber du bist noch nicht vollendet. Ein Neues ist im Werden. Ein Neues ist im Werden. Du bist noch lange nicht am Ziel. Du bist zwar ausgebildet, du hast alle Organe womöglich, aber diese Organe müssen jetzt zur Funktion gebracht werden. Kind Gottes, wir sind gerettet, wir haben Gaben, aber Paulus schreibt, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist durch die Handauflegung. Wir sind nicht fertig. Und wenn du glaubst, jetzt kann ich ein bisschen in Zungen babbeln, dann bin ich schon vollkommen. Du sollst die Zungen auslegen, die Zungen ausleben. Nicht nur ein bisschen in Zungen sprechen. Die Sprache ist noch nicht alles. Im Mutterleib wirst du zubereitet. In der Wiedergeburt. Geburt oder Wiedergeburt ist genau das Gleiche. Wir sind nicht fertig. Als ich nach der Taufe aus dem Wasser rauskam, habe ich im Spiegel geguckt. Ich habe gesagt, siehst du irgendetwas Heiliges an dir? Ich war enttäuscht. Ich habe dir am liebsten gesagt, hätte ich bloß mich nicht taufen lassen. Jetzt bin ich noch nass, muss ich erst noch trocknen. Weißt du, war etwas Besonderes an mir? Gar nichts. Aber es fingen Kämpfe an. Es fing Anfechtung an. Ich musste mich mit dem Leben auseinandersetzen, mit dem Christsein. Es ist ein neues Dasein plötzlich gewesen für mich. Jetzt bin ich Christ. Mit der Wiedergeburt genau das Gleiche. Und als ich in Zungen anfing zu sprechen und die Geistestaufe empfing, habe ich gedacht, Bruder Johannes, jetzt bist du fertig. Jetzt braucht nur noch der Herr Jesus kommen und gehst in den Himmel. Aber mit der Geistestaufe bin ich erst eingestiegen ins Fahrwasser, wo der Herr mich gebrauchen kann und so weiter. Der Mensch ist also geistig, mit der Wiedergeburt oder mit der Geburt, was auch immer ist, natürlich lang nicht fertig. Und das, ich will dir dieses traumatische, dieses fromme wegnehmen und sagen, du bist erst am Anfang. Du bist erst gerade über die Schwelle getreten und das nicht einmal. Die meisten sind nicht einmal das. Wir sind immer noch im Werden. Ob jetzt die persönlich oder die Weltschöpfung, alles ist im Werden. Auch die Welt ist noch nicht fertig. Auch die Reiche dieser Welt sind nicht fertig. Nichts ist fertig. Alles ist im Umbruch. Alles ist im Werden. Alles verändert sich ständig. Nichts ist so, wie es gestern war. Alles ist in der Umwälzung. Die alte Schöpfung, die verändert sich. Lies Offenbarung 21. Fang mal die Bibel von hinten an zu lesen. Damit verstehst du, was vorne drin steht nachher. Und dazwischen. Da heißt es, Offenbarung 21, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde ist nicht mehr da. Das Meer ist nicht mehr da. Es gibt auch keine Fische mehr, wenn das Meer nicht mehr da ist. Es werden alles Landtiere wahrscheinlich. Offenbarung 21, Vers 1, dann lese ich da weiter. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Nicht Jerusalem, da in Palästina irgendwo, oder in Mekka, oder in New York, oder in Peking, oder in Moskau. Das gelobte Land ist ganz woanders. Sagt das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, bereitet wie eine Braut für ihren Mann, geschmückt. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, und ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz, noch mehr wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Du bist beim Vergehen, merkst du das? Begreifst du das? Deine Zellen zerfallen alle 7 Jahre, erneuern sich deine Zelle, bist ein neuer Mensch alle 7 Jahre. Und dann, und der auf dem weißen Thron dort saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu und spricht, schreibe auf, Johannes, ganz deutlich und klar und unmissverständlich, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und gewaltig. Und er sprach zu mir, und es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle Wasser des Lebens geben, und das umsonst und kostenlos. Halleluja. Gott gibt das Leben, Wasser des Lebens umsonst. Bis dahin ist noch nicht viel passiert. Da kannst du warten, da passiert nicht viel. Es passiert so viel an dir und mit dir und um dir herum. Da wird, verändert sich die Welt. Beides, das Natürliche und das Geistliche. Da wirst du erzogen, da wirst du geschlagen, da wirst du eingesperrt, da wirst du bevormundet. Das passiert hier auf dieser Welt. Der Mensch ist ein unfertiges Wesen. Er kommt aus dem Nichts und verlässt wieder die Welt. Er hat noch nichts geschaffen. Der Mensch bleibt ein Leben lang ein unfertiges Wesen. Solange er hier auf diesem Planeten wandelt, ist er unfertig und unvollendet. Er ist immer ständig ein Wachsender, immer in einem Prozess drin, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Was ist das Leben? Warum bin ich da? Und alles, was hier passiert, ist nur vorläufig. Merkt ihr das Stichwort vorläufig? Alles ist vorläufig. Alles ist auf dieser Welt vorläufig. Du hast vorläufig nur den Körper, den wirst du nachher ablegen, der wird verfaulen oder verbrannt werden oder vernichtet werden nachher. Und du brauchst es, diesen Körper jetzt nicht. Dieser Körper ist nur vorübergehend. Alles, was du hast, ist nur vorübergehend, nur vorläufig. Die Welt, in der du lebst, ist nur vorläufig. Die Wohnung, die du bewohnst, ist vorläufig. Die Kleider, die du trägst, sind nur vorläufig. Die Arbeit, die du tust, ist vorläufig. Die Predigt, die ich hier halte, ist nur vorläufig. Alles nur vorläufig. Was belastest du dich mit dem Vorläufigen so viel? Und hängst alles dran und sagst, ich muss mich festhalten an diesem Vorläufigen. Es ist alles vergänglich. Vorläufig. Kummer, Trauer, Leid und Schmerz, Geschrei, Tränen. Alles nur vorläufig. Alles begrenzt. Du machst nur so Theater daraus. Und so ein Spektakel. Es ist alles nur vorläufig. Die Stühle, auf denen du sitzt, sind alles nur vorläufig. Eines Tages gibt es nicht. Diese Gemeinde wird es eines Tages nicht mehr geben. Das ist alles nur vorläufig. Begreifst du das, um was es geht? Diese Vorläufigkeit ist kein ewiger Zustand. Es gibt noch mehr, es muss mehr geben. Und ich habe gestern die Frage gestellt, fehlt mir noch was? Was ist das Letzte, das Allerletzte? Was wir hier haben, ist nur vorläufig das Vorletzte. Verstehst du es? Ist jemand da, der versteht, dass alles vorläufig ist, alles vergänglich ist, alles nichtig ist, alles gar nichts ist, alles nur Luft ist, alles nur Schatten ist, alles nur vorläufig? Was ist das alles? Wenn du das begriffen hast, brauchst nicht mehr weiter zuhören, dann hast du schon sehr viel von deinem Leben begriffen. Dann sparst du so viel Geld und Mühe, wenn du es begriffen hast, es ist alles vorläufig. Dann wirst du nicht alles auf eine Karte setzen und sagen, das muss ich unbedingt haben, das Auto, die Frau, den Mann, die Kinder, das Haus, die Arbeit, die Karriere, den Beruf, diesen Titel. Dann weißt du, was kann einer? Ich habe mal in Stuttgart in der Gemeinde gehabt, der Mann hat 3 Doktortitel gehabt und war Professor noch dazu. Und hat doch nicht gewusst, wozu er lebt. Was der Sinn des Lebens ist. Was nützt das alles? Weißt du, du kommst auf diese Welt und du bist nicht vollkommen. Dir fehlt alles. Im Bauch der Mutter, da weiß die Mutter manchmal nicht einmal, ist es Junge oder das Mädchen. Und dann kommst du auf diese Welt, hast gar keinen Namen. Dann muss man dir einen Namen geben. Johannes. Oder Frieda. Einen Namen, du hast noch gar keinen Namen. Du weißt nicht einmal, wie du heißt. Man gibt dir einen Namen. Das Baby wird geboren. Vom ersten Augenblick ist es vollkommen, gewiss. Aber noch nicht vollendet. Dann muss es lernen, zuerst mal den Namen auszusprechen. Und nicht einmal das kann er oder sie. Du musst sprechen lernen. Du musst erzogen werden, musst Bildung bekommen, musst deine Fähigkeiten erwerben, dies und jenes. Du musst sogar essen lernen, du suckelst ja nur. Verstehst du, wir sind unvollkommen, unvollendet. Merkst du das nicht? Wir müssen gehen lernen, wir krabbeln auf dem Bauch. Wir greifen nach dem und jenem, wir sprechen und so weiter. Du musst denken lernen, du musst rechnen lernen. Das ist so wichtig, du musst es nur alles lernen. Du musst deine Instinkte entwickeln, du musst neugierig sein, was ist das? Und dann brauchst du Vorbilder, die das vormachen und vorleben. Was ist der Mensch? Wie kann ich mehr aus meinem Leben machen? Das ist mein Thema. Hör zu. Du musst Widerspruch ertragen. Du musst Hindernisse überwinden, Schwierigkeiten überwinden. Du musst dein Leben anfangen zu gestalten, deinem Leben eine Form zu geben. Deine Entwicklung, deinen Beruf, deinen Glauben musst du sogar noch entwickeln. Der Mensch kommt auf diese Welt ohne Glauben und ohne Gott. Du weißt nicht, bist du evangelisch, katholisch, muslimisch oder was du bist, du Buddhist oder Hindu oder Kommunist oder Atheist oder Heide. Das weißt du. Du kommst mit nichts auf dieser Welt und jetzt musst du dich selbst finden. Mach mehr aus deinem Leben. Das ist mein Thema. Selbstfindung. Du musst Gott neu entdecken. Du musst Jesus entdecken. Und du musst deinen Gott entdecken. In der Bibel heißt es, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Du musst deinen eigenen Gott finden. Du kannst nicht sagen, mein Papa war so gläubiger, so ein Mensch, der die Verheißung hatte. Der Isaak musste seinen Gott finden. Der Jakob musste seinen Gott finden, auf seine Art und Weise. Und du musst deinen Gott auch selber finden. Ich kann dir den Gott dir nicht einpumpen und einimpfen und vererben. Das musst du selber finden. Du musst deine Werte, deine Lebenswerte selber finden, damit du dein Leben gestalten kannst, deine Ziele selber verwirklichen. Das wird niemand für dich machen. Die werden dich nur ausrauben und ausbeuten, aber niemand wird dir helfen, deine Ziele zu verfolgen. Die unter die Arme greifen und sagen, mach das so und so. Du musst Prioritäten in deinem Leben setzen und herausfinden, was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig? Mit der Bekehrung ist es genauso. Glaub doch nicht, jetzt kommt der Heilige Geist, der macht das alles. Nein, du bist der Mann, die Frau, die was anfängt zu tun. Etwas Neues ist jetzt im Werten. Jetzt musst du entdecken, was bin ich jetzt eigentlich? Evangelisch, katholisch, pfingstlich, charismatisch? Nein, du musst ja selber rausfinden. Oder gar nichts. Wo gehörst du hin? Was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Weißt, erst die Wiedergeburt hilft dir ein Stück weit. Jetzt fängst du erst im Geist zu arbeiten. Jetzt erst mit der Wiedergeburt beginnt dein Geist zu funktionieren. Vorher hast du nur Verstand. Aber der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt fängt eine andere Wirklichkeit plötzlich in dir. Mach mehr aus deinem Leben. Solange du in der Schule gehst, solange du studierst und solange du dich nur auf diese natürliche Welt konzentrierst, bist du kein gescheiter Mensch. Dann bist du unmündig, unverständig und doof. Und erst, wenn der Geist Gottes in dir kommt, fängst du deine Persönlichkeit zu entfalten, beginnst deinen Charakter zu entwickeln, beginnst dein Temperament zu entwickeln, dein Temperament zu zügeln, in Zaum zu nehmen. Da wirst du erstmal anständig. Die 10 Gebote sind dir gegeben worden, damit du anständig lebst, damit du weißt, wie du dich mit anderen Leuten verhalten sollst, dass du niemand was wegnimmst, dass du niemand belügst, dass du niemand beneidest, auf niemand eifersüchtig sind. Die 10 Gebote sind nicht für Gott, die sind für dich. Und erst wenn du zu Jesus gekommen bist, lebst du über die 10 Gebote, brauchst du die 10 Gebote gar nicht mehr. Die 10 Gebote funktionieren automatisch in dir. Musst du verstehen, um was es geht. Es geht die große Frage, ja, fehlt mir noch was? Was fehlt mir noch? Der wiedergeborene Mensch fängt an, Gott nachzufolgen. Und folge mir nach, hat der Herr Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt. Der wiedergeborene Mensch ist plötzlich ein Seiender. Jetzt wird er sich bewusst. Es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde, er vernimmt sonst nichts vom Reich Gottes. Wovon spricht er denn? So reden dann die Leute. Was erzählt er da? Das ist ja gar nichts für mich. Weißt du, dann fängst du erst, wenn der Heilige Geist und die Wiedergeburt in deinem Leben passiert und der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann fängst du erst, dir bewusst zu werden. Du, das ist doch nicht alles. Ich habe auch noch andere Werte. Früher oder später stellt der Mensch in seiner Entwicklung die Frage nach Gott. Jeder, der über diesen Planeten Erde geht, jeder Mensch, ob er Atheist ist oder gar nichts ist, er stellt die Frage nach Gott. Warum sind wir da? Schau doch dir alle Philosophen an bis jetzt. Egal. Sogar am Schluss, dann klammern sie sich sogar an Stuhlfüße und sagen, Gott, wenn es dich gibt. Die ganzen Spötter und Gottesleugner. Oder holen sie dann Priester aus Verzweiflung. Weißt du, jeder Mensch stellt die Frage nach Gott, weil Gott sein Monogramm in unser Leben hineingeschrieben hat. Jeder Mensch ist auf Gott angelegt und nicht nur für Essen und Trinken und Schlafen und Huren und sonst noch was. Auf Gott ist er angelegt. Und plötzlich wird er religiös. Und immer wenn Not in einem Leben, Menschenleben kommt, wird er religiös. Da hilft nur noch das Beten. Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen, da gehen sie alle auf die Knie. Da muss kein Vorbeter zu ihnen kommen. Da weiß jeder plötzlich, wie man betet, wie man redet mit Gott. Und dann stellt man die Frage, irgendwann im Alter, wenn man alles gehabt hat, alles durchlebt hat, alles mitgenommen hat, plötzlich fragt man sich, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Man fragt sich auf einmal, war die Ausbildung alles, war die Karriere alles, war die Ehe alles, war die Arbeit alles, war das Geld alles, war das Sparen alles. Was ist das? Ist das wirklich alles? Wozu spare ich und tue das und so weiter? Und er fängt an, nach Veränderung zu suchen. Dann wird man entweder Esoteriker, man fängt an, dann in Geist das Wesen irgendwo zu suchen, in der Natur zu suchen, dann fängt man irgendwie in der Alternativszene was zu suchen. Man sucht, ja, ist das wirklich alles? Wir müssen umsteigen, was anders machen. Und deshalb gibt es so viele Aussteiger. Dann probiert man mit Drogen, dann probiert man mit dem, mit jenem. Man will ja außersinnliche Wahrnehmung haben. Man weiß, da gibt es mehr als nur, was man bis zur Nasenspitze sieht. Da gibt es mehr. Und er fängt an, nach alternativen Wegen zu suchen und fragt, was kann ich noch werden? Man geht dann aufs Bauernhof und dann fängt man Gemüse anzuziehen. Vielleicht ist das die Natur. Vielleicht müssen wir wieder zurück zur Mutter Natur. Vielleicht ist das das Leben, der Sinn des Lebens. Mag sein. Aber weißt du, die Antwort ist, gerade du brauchst Jesus. Das war das, was mein Leben aus der Bahn geworfen hat, aus der normalen irdischen Bahn. Du brauchst Jesus. Und der Mensch erst mit Jesus, wenn der in unser Leben hineinkommt, da fängt was Neues an. Da bist du verdutzt plötzlich auf einmal. Was? Er? Denn Jesus ist der einzige vollkommene Mensch. Weder Buddha noch Mohammed noch sonst irgendein Religionsstifter. Niemand, weder Konfuzius. Jesus ist der Vollkommene. Und alle, die Jesus anschauen, sind begeistert von Jesus. Er ist der Vollkommene. Bisher hat noch niemand seine Höhe erreicht, seine Ebene. Alle sollen an ihm lernen, sollen lernen. Liest mal die Evangelien und so weiter. Das ist das Ideal. Er ist der Prophet, der uns hier den Charakter Gottes vermittelt hat. So soll ein Mensch werden. Das ist das Ebenbild Gottes. Jesus. Egal, welche Einstellung du hast, welche Konfession und Religion du besitzt. Weißt du, um Gott zu gefallen, musst du so werden wie Jesus. Wenn du Gott erreichen willst, musst du so werden wie Jesus. Wenn du ins Reich Gottes hineinkommen möchtest, du musst so werden wie Jesus. Das ist ganz einfach. Und Jesus hat uns gelehrt, den Willen Gottes zu tun und sonst gar nichts. Was ist der Wille Gottes? Warum sind wir da? Warum sind wir geboren? Er hat es gezeigt, wie das funktioniert. Kannst dich hinsetzen. Nachher, habe ich dir gesagt. Um Gemeinschaft mit Gott zu haben, da musst du zuerst einmal Jesus entdecken, denn er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist das, was wir brauchen. Und Jesus zeigte uns Menschen, wie man Gott dient, wie man den Schöpfungsauftrag ausführt, wie man Mensch ist, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man mit Gott und Menschen Gemeinschaft hat, was der Sinn des Lebens ist. Und weißt du, was Jesus gelehrt hat? Ihm dienen, Gott dienen. Das ist der Sinn des Lebens. Ihm dienen. Ihm dienen. Und das ist meine große Predigt oder Botschaft, was ich dir weitergeben möchte, mach mehr aus deinem Leben. Fang an, Gott zu dienen. Aber du kannst nur sehen, so wie Jesus es getan hat. Verkaufe alles, was du hast und folge mir. Fang an, alles loszulassen. Das Leben besteht aus Loslassen. Hast nicht gemerkt? Du lässt die Kindheit los, du lässt die Jugend los, du lässt deine Beziehungen los, du fängst wieder neue Beziehungen an. Das Leben besteht aus ständigem Loslassen. Verkaufe alles, gib's denen, die es brauchen, die es nötiger haben, die noch nötig haben, komm und folge mir nach. Das ist, was Jesus uns gezeigt hat. Wie gebe ich Gott Ehre? Wie verherrliche ich Gott? Wie kommt Gottes Wohlgefallen auf mein Leben? Das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist mehr als Kirche und Religion. Das Reich Gottes ist mehr als Philosophie. Das Reich Gottes ist mehr. Und da fängst du an und da merkst du, wozu bin ich eigentlich geschaffen? Ihm gleich zu werden. Aber wie? Durch Jesus. Durch Jesus. Da fängst du einfach anderes Leben zu leben. Da dienst du nicht mehr den Menschen. Und dann hörst du nicht auf alle Geisterstimmen und Eingebungen und Impulse, was die Leute sagen. Weißt du, es steht geschrieben. Dann weißt du genau, wer das dir aufsagt. Nicht, was geschrieben steht, sondern wer das sagt. Weißt du, da steht sehr viel in der Bibel geschrieben. Auch der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand und sagt, es steht geschrieben. Du darfst nicht alles glauben, was dir jemand sagt, es steht geschrieben. Du musst vom Heiligen Geist inspiriert werden, um das zu verstehen, was geschrieben steht. Ein bisschen schnell und deutlich, ja? Versteh das. Du brauchst den Heiligen Geist, um zu verstehen. Mach mehr aus deinem Leben. Du brauchst Jesus Nummer eins und dann brauchst du auf der zweiten, Nummer zwei, den Heiligen Geist, um das zu verstehen, was geschrieben steht. Und Jesus hat es gezeigt. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Ich kann dir viel erzählen, du wirst es nichts begreifen. Aber wenn der Heilige Geist deinen Horizont sprengt, dann verstehst du es plötzlich. Bevor du ihm dienst, muss es in deinem Leben eine radikale Veränderung geben. Eine radikale Veränderung geben. Du musst wie der reiche Jüngling, die Geschichte habe ich gestern erzählt, hört es im Internet nach oder auf der CD, du musst alles verkaufen und loslassen. Du musst dich von diesem ganzen Materiellen lösen, von deiner Erziehung lösen, von deiner Einbildung lösen. Ich halte die Gebote von Anfang an, von deiner Nettigkeit und Freundlichkeit und Lieblichkeit. Du musst dich lösen von dem ganzen Schmarrn, so gut wie das ist. Das ist Schmarrn. Das reicht für Gottes Reich nicht. Das reicht nicht für den Himmel. Du musst unabhängig werden vom Geld. Und ich werde über Geld einiges sagen heute Morgen. Dein Leben braucht eine andere Grundlage, eine solide Grundlage. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Da müssen zuerst einmal ein paar grundsätzliche Fragen gelöst werden. Es reicht nicht aus, die 10 Gebote zu halten, um in den Himmel zu kommen. Es reicht nicht aus. Der Mann war nett und lieb. Was glaubst du, was würde ich geben für einen Menschen, der zu mir kommt und sich so vorstellt, ich halte sie von Jugend an, diese 10 Gebote. Das ist doch anständige Menschen, gebildet, brav, nett, freundlich, beiße nicht, fressen niemand auf. Aber das reicht nicht aus, Freundlichkeit, um in den Himmel zu kommen. Wer das Reich Gottes erreichen will, braucht was ganz anderes, mehr als 10 Gebote. Und er wird es bald merken, das ist nicht alles die 10 Gebote, da müssen noch mehr Gebote da sein. Da muss noch mehr da sein. Wer das Reich Gottes erreichen will, der braucht keine Gebote mehr, der braucht Jesus. Der braucht Jesus. Erst dann lebt er ein anderes Leben, automatisch. Dann musst du dich nicht mehr anstrengen und folge mir nach. Denn du hast nichts mehr, wo du dich anstrengen kannst, wenn du Jesus nachfolgst. Dann ist er alles und du bist gar nichts. Du nimmst ab und er nimmt zu. Das ist die biblische Philosophie. Erst wenn du Jesus aufgenommen hast, hast du einen anderen Charakter, bist ein anderer Mensch, gefällst Gott. Und dann wirst du immer Gott gleicher, Gott ähnlicher. Ansonsten versuchst du dich den Leuten anzupassen, dem System anzupassen, der Gesellschaft anzupassen, den Pharisäern, Priestern, Sadduzäern und Schriftgelehrten anzupassen. Aber wenn du Gott angepasst bist, dann lebst du total anders. Dann lebst du total anders. Erst dann bist du auf einer anderen Entwicklungsstufe. Erst dann bist du von den Toten auferstanden. Jetzt trägst du nur einen Körper, einen Leib und sorgst für die Bedürfnisse des Leibes. Wenn du mit Jesus lebst, kannst du auch mal 40 Tage ohne Essen auskommen. Und wenn du für Jesus lebst, kannst du alles verkraften, mach dies und jenes dir nicht mehr aus, dann kannst du ruhig am Kreuz hängen und sag, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann bist du gestorben für diese Welt und lebst ein anderes Leben und du kannst dich dafür halten, ich bin mit Christus gestorben. Mich gibt's nicht mehr. Und wie schön, wenn es dich nicht mehr gibt. Das ist herrlich, wenn es dich, den alten Adam, die alte Eva nicht mehr gibt. Dann haben wir Ruhe auf dieser Welt. Aber es gibt dich leider noch. Und wir müssen uns miteinander auseinandersetzen. Weißt du, erst dann hörst du die Stimme Gottes, wenn Jesus in deinem Leben ist. Erst dann fängst du an zu funktionieren. Erst dann kannst du dem Teufel Nein sagen. Nein, setz dich hin, hau ab, verschwinde. Erst dann kannst du sagen, nein, es steht geschrieben. Erst dann kannst du sagen und auftreten. Erst dann hast du ein anderes Auftreten. Erst dann hast du eine andere Identität. Erst dann hast du ein anderes Image. Weißt du, was das alles heißt? Könnte eigentlich aus jedem Stichwort eine Predigt draus machen. Erst dann hast du Liebe, Geduld, Gnade, Güte. Erst dann gehst du den richtigen Weg. Erst dann bist du echt. Alles andere sind nur Kopien. Das 11. Gebot würde ich sagen, nimm den Sohn Gottes an und du hast das ewige Leben. Das ist das 11. Gebot. Und dann erübrigt sich, da gibt es keine Generation mehr nach Jesus. Da hören alle Generationen auf. Da gibt es auch keine frommen Versuche und Experimente. Da wirst du nicht mehr experimentieren in deinem Leben. Dann lebst du das neue Leben aus Gott. Da gibt es kein Ärger und kein Stress. Dann kannst du mit dem Herrn hören. Dann hört deine Schwachheit auf und seine Stärke greift ein in deinem Leben. Dann wirst du stark, kühn und mutig, wenn er hineinkommt. Wie viele in Aufnahmen, schreibt der Johannes im Evangelium, wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden? Wie viele in Aufnahmen? Hast du ihn aufgenommen? Da hören nachher dann, wenn du ihn aufgenommen hast, hör die ganzen Zweifel auf. Bist du oder sollen wir einen anderen fragen? Dann brauchst du auch keine Wunder und Zeichen. Dann brauchst du nichts Übersinnliches mehr. Weißt, weil du schon in einer anderen Welt lebst mit Jesus. Dann hast du auch nicht mehr Durst nach diesem und jenem. Dann hören deine Schmerzen auf, denn du weißt, und er trug für wahr unsere Schmerzen und lud auf sich alles Mögliche, und wir sind in seinen Wunden geheilt. Dann hören deine Depressionen auf, und dann geschehen plötzlich Zeichen und Wunder und sagst, ich verstehe mich selber nicht mehr. Weißt du, früher hätte ich geflucht, früher hätte ich zurückgeschlagen, früher hätte ich ein Messer genommen und ihn erstochen, früher hätte ich da gleich geschossen, früher hätte ich gleich Polizei gerufen, früher, weißt du, es gibt ein Früher und ein Jetzt. Das gibt ein Jetzt. Früher gehst du ins Bett und schläfst und nimmst Oropax und sagst, danke Jesus, gib mir einen guten Schlaf. Verstehst du, was ich meine? Früher, da hätte ich mich vollgesoffen. Früher, da hätte ich mich vollgepumpt mit Tabletten. Früher wäre ich zum Fenster rausgesprungen. Aber heute habe ich das gar nicht mehr nötig. Heute kann ich gelassen sein und getrost sein. Und das ist der große Unterschied, was der Herr in uns macht. Dann weißt du, wer du bist, was deine Zukunft ist und dass alles nur vorläufig ist, alles nur vorübergehend ist, alles nur vergänglich ist, alles nur Hauch ist, Wind ist, Schatten ist, gar nichts ist. Erst wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, verläuft dein Leben nach anderen Bahnen. Verstehst du das Leben anders, handelst anders, reagierst anders, sprichst anders, denkst anders. Dein Leben hat plötzlich eine Botschaft, eine Ausstrahlung. Du sagst, ja, ich lebe, weil er lebt. Ich lebe, weil er lebt. Er lebt in mir. Und er in mir kann nicht sterben. Ich kann sterben, aber er nicht. Und solange er in mir lebt, wird auch mein Leib das nicht zulassen, dass es stirbt, weil er in mir ist. Der in euch ist, der stärker als der in der Welt ist. Der in mir. Erst wenn du Jesus aufgenommen hast, blühst du auf, fängst an, Früchte zu tragen und wirst was. Weißt du, dann wirst du recht geleitet, dann gehst du auf dem richtigen Weg, dann kannst du dich Gott zuwenden, Gott wendet sich dir zu, ihr seid Freunde, du und Gott. Habt Kommunikation miteinander, versteht einander. Dein Leben wird erleichtert, du wächst über dich selbst hinaus. Das Größte, was ein Mensch erreichen kann durch die Gnade Gottes, ist, dass er über sich selbst hinaus wächst, dass er nicht mehr derselbe ist. Und solange du immer noch der alte Johannes bist, solange du der Alte bist, bist du noch lange nicht über dich selbst hinausgewachsen. Und mit Jesus wächst du über dich selbst hinaus. Das ist das Geheimnis des Glaubens, des christlichen Lebens. Erst durch Jesus wirst du deine Misserfolge zu Erfolgen machen. Deine Misserfolge, das Negative. Erst durch Jesus werden deine Niederlagen zu Siege, deine Traurigkeit zu Freude, deine Schwächen zu Stärke. Erst durch Jesus. Und dann sagst du, ich vermag alles. Alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich vermag alles. Erst durch Jesus beginnst du richtig, deine Gaben zu gebrauchen, deine Talente und setzt dein Leben so richtig ein. Erst durch Jesus wirst du den Willen Gottes richtig verstehen, entdecken und entwickeln. Erst durch Jesus. Erst durch Jesus wirst du verantwortlich leben, wirst du sagen, ich muss eines Tages vor ihm stehen und da, ich möchte vor ihm nicht mit leeren Händen treten, ich möchte vor ihm nicht nackt und bloß erscheinen, ich möchte vor ihm nicht als armer Bettler kommen, ich möchte zu ihm als sein Kind kommen. Erst durch Jesus kannst du vergeben. Streng dich nicht an, jetzt im Fleisch zu vergeben. Ich vergebe dir. Vergiss es. Du kannst erst, wenn Jesus das Zentrum deines Lebens ist, wenn er der Herr deines Lebens ist, erst kannst du sagen, ich vergebe dir. Du wirst nicht einmal aussprechen, ich vergebe dir. Du wirst vergeben. Du wirst ein Vergebungsleben leben. Erst dann. Dann wirst du ein geheimnisvolle neue Gen bekommen, dass du das kannst plötzlich. Du fragst, wie ist das nur möglich? Denn du hast den Plan Gottes, diesen geheimen Plan Gottes in dir entdeckt. Weißt du, Gott hat alles in dir hineingelegt, was zu einem gottseligen Leben nötig ist. Das musst du nur entwickeln. In Lukas 19 und Matthäus 25 ist die Geschichte von den Talenten. Jedem Menschen ist etwas anvertraut. Mach mehr aus deinem Leben. Jedem Menschen ist etwas anvertraut. Und die meisten wissen oft nicht, wie sie das gebrauchen sollen. Die meisten nicht. Die haben es nie gelernt. In der Schule hat man es ihnen nicht gesagt. Im Religionsunterricht hat man ihnen es nicht gesagt. Wie in der Gemeinde sagt man es ihnen kaum noch. Wie soll ich das alles gebrauchen? Man predigt da vielleicht, was weiß ich, von irgendeinem Herrgott, einem höheren Wesen. Aber wie gebrauche ich die Gaben, die Talente, die Pfunde? Sie wissen nicht, wie man das anvertraute Vermögen, ihr Geld gebraucht. Die meisten wissen nicht mal, wie man mit Geld umgeht. Wenn die Leute wüssten, wie man mit Geld umgeht, würden wir keine Arme unter uns haben. Aber die meisten wissen es nicht. Die denken, wenn ich Checkkarte habe, dann gehe ich schnell ein. Weißt du, heute kaufen die Leute nur noch mit Checkkarten. Du wirst nicht mal mehr, wie viel sie auf dem Konto haben. Nur mit Checkkarten. Die Leute haben keinen Bezug mehr zum Geld und der Teufel entmündigt sie regelrecht. Das Erste, wenn du reich werden willst, schmeiß deine Karte weg. Ja, deine Kreditkarte. Denn das ist das, was dich kaputt macht, das, was dich arm macht. Wir müssen lernen, in Abwesenheit. Der Herr ging fort und gab jedem ein Talent. Und jetzt musst du wirtschaften, jetzt musst du handeln, jetzt musst du dein Geld in Umlauf bringen. Das Wenige verdoppeln. Das ist das Geheimnis des Lebens. Nicht nur vergraben und nicht nur bewahren und nicht nur im Portemonnaie tragen, gebrauchen. Und Jesus rügt gewaltig da diesen einen, der da kommt. Und ich sage euch, wer da hat, dem wird's gegeben. Und wer aber nicht hat, dem wird sogar noch das genommen, was er hat. Also mach dich auf Jesus gefasst. Jesus ist nicht so super freundlich, auch nicht zu dem reichen Jüngling gewesen. Verkaufe alles, was du hast. Also hier, wenn du nicht wirtschaftest, wird dir sogar das genommen, was du glaubst, was du hast. Hier geht's um materielle, aber auch um geistige Gaben, die Gott uns gegeben hat, Talente, Fähigkeiten, Wissen, die Gnaden, die du bekommen hast. Hier geht es, die Gaben Gottes, egal ob es Geld ist oder andere Gaben, richtig zu gebrauchen. Fang an, es richtig zu gebrauchen, richtig anzuwenden, damit zu wuchern. Zuerst der wahre Beruf und die Berufung ist es, was den Menschen Menschen macht. Seine Berufung, wir sollen unsere Berufung festmachen. Steht in der Bibel. Erst, wir müssen zu uns selbst kommen. Das ist unsere Berufung und unser Beruf. Das ist die wichtigste Aufgabe im Leben. Mach mehr aus deinem Leben. Komm zu dir selbst mal. Nimm dich selbst mal in den Griff. Und ich halte die Gebote. Es geht nicht, was du hältst, sondern was du selbst im Griff hast. In deinem Leben, deinem eigenen Leben. Weißt du, andere zu beherrschen ist kein Kunststück. Aber sich selbst zu beherrschen, das ist ein Kunststück. Sich selbst, seinen Mund zu halten. Sich selbst unter Kontrolle zu haben, seine Gefühle zu halten, unter Kontrolle zu haben, seine Temperamente, seinen Charakter, sich selbst. Komm zu dir. Die wahre Berufung des Menschen ist, zu sich selbst zu kommen. Zu sich selbst zu kommen. Dass man seine Zeit richtig nützt, dass man seine Aufgaben richtig einsetzt und gebraucht, dass man seine Hände richtig benutzt. Für was benutzt du deine Hände? Deine Talente, die sind so vielschichtig. Mach mehr aus deinem Leben. Jesus sagt noch etwas ganz Entscheidendes. Die meisten denken, ja, naja, ist Religion, naja, bitte. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Ich habe über das Geld gesprochen. Aber mit dem Geld fängt es das Lernen an. Wie gehe ich mit meinem Leben um? Ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Merkt ihr das, diesen Spruch, das ist Bibel, das Wort Gottes. Das ist nicht meine Erfindung und nicht meine Philosophie. Hier stecken große Wahrheiten drin. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Wir müssen, so wie wir zuerst lernen müssen, mit dem Geld umzugehen, so müssen wir nachher auch lernen, mit Gott umzugehen. Genauso exakt, gar nicht anders. Entweder lernen wir das, kapieren das. Ich werde nie vergessen, als ich habe im Kolchos gearbeitet, drüben Mais gehackt und alles mögliche. Und mit diesem Geld habe ich mein erstes Fahrrad gekauft. Und ich weiß, wir haben keine Sparbüchse gehabt. Ich habe so ein Kästchen gehabt, auf dem Schrank versteckt, damit meine Geschwister das nicht finden, damit der Vater nicht findet, die Mutter nicht findet. Ich habe das Geld gespart. Und dann habe ich die Rubel zusammen gehabt und dann habe ich mein Fahrrad gekauft. Weißt du, und das ist was, weißt du, du lernst mit dem Geld umzugehen, zu sparen. Ich hätte mir auch Eis kaufen wollen. Bei uns hat ein Softeisladen aufgemacht und es hat mir so geschmeckt, aber da habe ich immer die Oma gefragt, Oma, kannst du mir nicht ein Eis spendieren? Aber mein Geld habe ich gelernt zusammenzuhalten. Du, das ist so schwer. Ein ganzes Jahr oder noch länger musste ich mein Geld zusammenhalten und sparen und ich wusste, das ist immer da und dann saß ich immer und habe geguckt, ob es noch da ist. Und ich war immer erstaunt, dass es immer noch da war und niemand genommen hat. Geld hat eine Spiegelfunktion. Geld hat eine Spiegelfunktion. Und damit muss man lernen, umzugehen. Und Jesus lehrte die großen Wahrheiten des Lebens immer anhand von Geld. Die rechten Haushalter zu sein, richtig zu wirtschaften. So ist auch bei Kindern. Deshalb bekommen Kinder Taschengeld, damit sie lernen, das zu gebrauchen, das Geld richtig zu gebrauchen. Und viele, die das nicht gelernt haben, mit dem Taschengeld umzugehen, die können nachher auch mit Gott nicht richtig umgehen. Geld und Gott hängen irgendwie indirekt zusammen. Auch Erwachsene Wenn sie nicht gelernt haben, mit ihrem Geld umzugehen, sie können mit Gott nicht umgehen. Da verstehen sie das Thema Zehnten nicht. Das ist Bahnhof oder Bratkartoffeln oder sonst noch was. Aber wenn du gesegnet werden möchtest, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Steht ihr Wort Gottes. Und da fängt das Geheimnis des Segens an. Man lernt, welchen Wert das Geld hat, wie man das investiert und dass man manchmal falsch investiert, dass man was Falsches kauft und dann bereut man, ich habe mein Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und wie oft haben wir unser Geld zum Fenster rausgeschmissen, lasst uns ehrlich sein. Und Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Prioritäten setzen im Leben. Wir lernen durch das Geld und mit dem Geld Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Mach mehr aus deinem Leben, ist mein Thema. Geld ist sowas, als wenn du Wasser nehmen würdest und hier ausschütten würdest. Das ist Geld. Da schüttest du das Wasser aus und da gehen plötzlich Pflanzen auf. Bei mir jetzt nicht, was Teppich ist. Aber plötzlich geht, weißt du, wo Wasser, ein Tropfen Wasser wirkt Wunder. Dann lernst du das Geheimnis des Wachstums. Wasser muss ausgeschüttet werden. Geld muss in Umlauf gebracht werden. Dein Leben muss im Umlauf gebracht werden. Das ist das Geheimnis. Wenn du den Geldfluss richtig betrachtest, so kann es auch mit deinem Leben sein. Bei vielen Leuten ist es so, die finanzielle Probleme haben, die haben es nicht gelernt, was Austausch ist. Ich gebe und mir wird's gegeben. Ich gebe und mir wird's gegeben. Ich schütte es aus, mach mehr aus deinem Leben. Das irdische Leben ist nur eine Vorstufe des geistlichen Lebens. Wer also im irdischen Leben recht lebt, zurechtkommt, der wird auch nicht so viele Schwierigkeiten haben, im geistlichen Leben zurechtzukommen. Ist ein Geheimnis, kannst du ausprobieren, ob es so ist oder nicht. Also wer das irdische Leben sinnvoll nützt und verstanden hat zu nützen, der wird auch denken, ich kaufe die Zeit aus, ich habe so wenig Zeit. Ich werde nicht vor der Glotze sitzen den ganzen Tag. Ich werde auch anders tun. Ich werde etwas für mich tun, etwas für die anderen tun, aber ich werde nicht meine Zeit totschlagen. Der Mensch, der sinnvoll gelernt hat zu leben, der nützt seine Zeit anders, der gebraucht seine Gaben. Weißt du, wenn du deine Gaben nicht gebrauchst, ist es egal, ob du eine, 10 oder 1000 Talente hast, das bringt nichts. Du musst lernen, deine Gaben zu gebrauchen, ob du 1 hast oder 10. Geistliche Gaben müssen genützt werden, und zwar richtig, nicht nur genützt werden. Deshalb ist die Sinnfrage ein menschliches Bedürfnis. Seit Urzeiten beschäftigt sich der Mensch mit dieser Frage. Was ist der Sinn meines zeitlichen Lebens? Was ist, wenn alles vorbei ist? Die meisten Leute denken nicht über sich selbst hinaus. Das ist schon über sich selbst hinauswachsen. Denken, was ist dann? Sie arbeiten, essen, schlafen, lieben, ziehen, Kinder groß und so weiter, werden alt. Und was ist dann? Und was ist dann? Das ist Leben gewesen, gewiss. Aber dieses Leben ist nicht alles. Das Leben geht weiter. Das Leben entwickelt sich weiter. Der Mensch hat noch andere Fähigkeiten als nur essen, trinken, schlafen, lieben und Kinder großziehen. Der Mensch hat noch andere Bedürfnisse. Zuerst mal Bedürfnisse. Die Sehnsucht, Verlangen und so weiter. Der hat noch andere. Und er soll nachsinnen. Was ist das? Ist das wirklich alles? Gewiss, die Religionen haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Aber du musst deine Antwort finden. Nicht Buddha und nicht Konfuzius und nicht Mohammed und nicht irgendein Heiliger oder Mystiker oder nicht Abraham oder Isaac oder Jakob. Du musst rausfinden. Wozu bin ich da? Wo du sitzt auf deinem Stuhl. Du musst das ausfinden, was ist der Sinn der Sache. Weißt du, der Volksmund sagt, alles hat einen Sinn. Man muss ihn nur finden. Man muss den Sinn nur finden. Man muss den Sinn finden. Komm später in die Versammlung, dann können wir reden. Jetzt habe ich keine Zeit und keine Lust. Wenn man nach dem Sinn des Lebens sucht und fragt, dann wird man Beziehungen herstellen. Was ist der, wozu bin ich da? Mit wem bin ich zusammen? Wer ist mir wichtig und was ist mir wichtig? Weißt, da fängt man zuerst mal bei dem Selbstverständlichen an. Fängt bei dem Selbstverständlichen an, was ist mir verloren gegangen? Was ist uns Menschen verloren gegangen? Das Paradies. Das ist uns verloren gegangen. Wir fangen an, auf das Paradies zu suchen. Und dann von diesem Selbstverständlichen gehen wir zu dem Unmöglichen, zu dem Geheimnisvollen, zu dem, was nicht ist, was werden sollte. Es geht zuerst einmal, und das ist mir so groß geworden, um die kindliche Beziehung. Vater und ich, Gott und ich. Das geht um diese kindliche Beziehung. Die muss wiederhergestellt werden. Gott, Vater. Weißt du, ohne den Vater ist alles sinnlos. Ich habe mal Gedanken gemacht. Weißt du, wenn eine Mutter stirbt, ist für kleine Kinder ganz schlimm. Aber wenn ein Mann stirbt, der Vater stirbt, ist die Familie ruiniert. Hat keinen Namen mehr, keinen Schutz mehr, kein Geld mehr, kein Einkommen mehr und. Wenn der Vater stirbt. Und deshalb, wenn die Menschen Gott verlieren, die können eine Kirche haben, die können alles haben, Die verarmen. Geistig verarmen sie. Die verarmen, wenn der Vater nicht mehr da ist, dieser Schutz da ist. Auch wenn die Väter sowieso heutzutage vielleicht nicht viel sind. Aber ich möchte grundsätzlich sagen, wenn der Vater versagt, wenn wir den Vater verlieren, wenn der Vater stirbt, ist die Familie ruiniert. Zumindest für eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder neu orientiert und neu anfängt. Weißt du, ohne einen klaren Gottesbewusstsein kann man sein Leben nicht richtig gestalten und nicht richtig gebrauchen und nicht richtig einsetzen. Ohne warum Gottesverständnis, solange uns das Gottesbild fehlt, mach mehr aus deinem Leben. Finde deinen Gott. Finde deinen persönlichen Heiland. Finde deinen Erlöser. Der reiche Kornbauer denkt, ja, wenn ich die Scheune voll habe, das reicht mir. Oder mein, weißt du, in der Ewigkeit nimmst du nicht deinen Sparstrumpf mit. Oder dein Sparbuch. Das nimmst du nicht in der Ewigkeit mit. Das bleibt alles da. Ich sage euch, wer da hat, dem wird's gegeben. Und wer da nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er hat. Und was ist da gemeint? Wenn du deine Talente nicht in Umlauf bringst, hast du umsonst gelebt. Kannst jetzt schon einpacken. Wenn du deine Talente, die Gott dir gegeben hat, sagst, ja, ich habe gar keine Talente. Schau dich ruhig an. Du hast 5 Finger auf jeder Hand. Du hast 2 Hände, 2 Füße, 1 Zunge, 2 Augen, 2 Ohren. Das sind deine Talente, die fangen die mal zu, richtig zu gebrauchen. Die meisten können das nicht. Für Gott sehen, andere sehen, Not sehen, das, was verändert werden sollte. Der Heilige Geist, wenn der kommt, wir haben über die Salbung diese Woche gesprochen, wenn die Salbung über dein Leben kommt, du explodierst vor schöpferischer Kraft. Du wirst kreativ auf allen Ebenen, dann siehst du, aus dem kann ich auch noch was machen. Und weißt du, wo wir dann die Herrlichkeit Gottes entdecken? In Notzeiten. In Notzeiten sind wir so kreativ, da kannst du aus nichts eine Kartoffelsuppe kochen. Aus nichts. Aus nichts. Weißt du, es reicht nur die Not. Die Not macht dich erfinderisch. Mach mehr in deinem Leben. Den meisten Leuten fehlt die Not. Deshalb sind sie nicht so gläubig. Hätten sie mehr Not, wären sie näher beim lieben Gott. Würden sie mehr beten. Würden sie mehr sich überlegen, was kann ich machen? Wie kann ich meine Kinder durchbringen? Wie kann ich was anziehen? Weißt du, dann schämst du dich nicht mal auch was Gestopftes zu tragen. Weißt du, die meisten Leute sind stolz. Weißt du, das, die schmeißen heute alles weg. Ja, das macht das Sozialamt schon. Das bezahlen alles. Und die werden dann leer gepumpt. Man lebt erst richtig mit der Gotteserkenntnis und der Selbsterkenntnis. Weißt du, wenn man zu Gott gekommen ist, ich übertreibe es nicht. Ich will es nur, dass du das findest. Weißt du, dann gibst du Gott die Ehre und Dankst, dass du nicht nackt laufen musst. Das wäre ja furchtbar. Aber du hast noch ein paar Lumpen am Leib. Und die armen Bettler früher, die sind in Lumpen gegangen und die waren dankbar, dass sie noch ein paar Lumpen hatten, ein Fell über und sonst noch was, also sie warm gehalten hat. Wir haben mehr als Könige von damals. Wir haben elektrisches Licht, Lüftung, Klimaanlage, Mikrowellenherd, Waschmaschine, Trockner. All diese technischen Einrichtungen. Und sind nicht zufrieden. Verkaufe alles, was du hast. Und komm und folge mir nach, sagt der Herr. Jesus will uns sagen, du kannst mehr haben, wenn du mich aufnimmst. Er sagt, wenn du das alles aufgibst, wenn deine Hände frei sind, kannst du was Neues empfangen. Und solange deine Hände nicht frei sind von alten Kruscht und Mist und Unsinn und allem Ramsch da, kannst du nichts Neues empfangen. Ich kann gar nichts Neues dir bringen. Ich kann dir gar nichts Neues geben. Du sammelst erst richtig Schätze, wenn du das, den Plunder weggelassen hast. Und du überlegst, was ist der Plunder in deinem Leben? Was ist das? Dann wirst du das wahrhaftig reich. Dann hast du mehr als genug, wenn du das zuerst mal weggegeben hast. Dann kannst du erst anfangen, dich neu zu orientieren. Und alle Heiligen, Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, all diese Männer haben ihren Gott entdeckt, als sie am Nullpunkt angekommen sind. Du findest Gott erst, wenn du am Nullpunkt angekommen bist. Alles verloren, alles zurückgelassen. Abraham hat alles in Ur in Chaldea dort liegen gelassen und ist da ausgezogen, nicht wissend wohin. Aber Gott hat ihn geführt. Und du wirst Gott entdecken, wenn du am Nullpunkt angekommen bist. Du bist noch nicht am Nullpunkt, deshalb kannst du von Gott noch nichts finden. Du bist noch viel zu weit vom Reich Gottes entfernt. Du musst wieder nach Hause gehen. Dann kannst du wieder kommen, vielleicht später wirst du das finden. Jesus sagt, komm her, gib alles weg, lass alles los, komm her zu mir. Und hier steckt das Geheimnis. Mangel an Geld führt zu Kreativität. Lass los alles. Das, dein Überfluss lähmt dich. Dein ganzer Überfluss lähmt dich, junger Mann. So sagt Jesus dem reichen Jüngling. Wenn du das Gefühl hast, ich habe alles, ich brauche nicht. Warum suchst du da noch was? Wenn du alles wirklich hast, dann musst du nicht suchen, auch niemand fragen, auch keine Erklärung mehr verlangen. Wenn du alles hast, aber du hast wahrscheinlich nicht alles. Sonst wärst du gar nicht hier. Sonst würdest du gar nicht nach Gott suchen und dem nachgehen. Das Geheimnis des Lebens ist also loslassen und dann austauschen. Ich gebe weg und ich kriege mit der anderen Hand wieder Nachschub. Gott will dir Nachschub geben. Er will seine Reichtümer dir schenken. Das Geld lehrt das System des Austauschs und Gott will dir auch zeigen, austauschen. Nimm mich und lass die anderen. Nimm mich, glaub an mir und du wirst leben. Und dieses Wasser, denk an die Frau am Jakobsbrunnen. Wenn ich gib mir bitte Wasser. Aber wenn du wüsstest, wer da sitzt und wer von dir bittet, Wasser zu trinken, dann würdest du bitten, gib mir lebendiges Wasser. Da würdest du ganz anders beten. Den Weg zu Gott muss jeder selbst gehen. Den kann niemand tragen, auch nicht im Rollstuhl. Da kommst du nicht. Musst du Gott, wenn du gehen willst, selbst auf alle vier hin. Du musst so zu Gott kommen, niemand kann dich dorthin tragen. Du wirst Gott nicht finden. Bring ihn zum Heiland. Nein, der muss selber zum Heiland kommen. Bring ihn zum Heiland. Du musst Gott selber entdecken. Deine eigenen Gotteserfahrungen machen. Dich selbst überzeugen, ist es oder ist es nicht. Dein Herz muss dir das Zeugnis geben. Der Weg zu Gott ist ein Weg über dich selbst. Mach mehr aus deinem Leben, nicht aus dem Leben anderer. Nützt die anderen nicht aus. Weißt du, es gibt so viele Leute, die sind so raffiniert, die können delegieren. Mach du das, mach du das, mach du das und so weiter. Nein, du bist der Mann oder die Frau. Weißt du, du musst auf den richtigen Weg kommen. Du musst deinen Charakter entwickeln. Du musst deinen Glauben entwickeln und aus deinem Glauben was machen. Du musst Schätze, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Du musst es anfangen. Jeder muss selber reifen. Ich kann nicht sagen, der Apfel muss reifen. Nein, ich muss reifen. Du musst reifen in Gott, im Glauben, in der Liebe. Wer sein Leben leben möchte und aus seinem Leben etwas machen möchte, der muss bei sich selbst anfangen. Der muss bei sich selbst anfangen. Du und ich, wir müssen bei uns selbst anfangen. Jeder Einzelne. Der muss anfangen, auf sich selbst zu konzentrieren. Nicht mehr, was macht der andere oder wie macht es das andere? Wer geht mit? Bin ich allein oder? Nein, allein gehe ich nicht. Wir Menschen sind Hortentiere. Weißt du, wir gehen immer noch mit der Masse. Wer geht mit? Du musst lernen, mit Gott allein zu gehen, Bruder und Schwester. Ganz allein, Mutterseelen allein. Du bist in diese Welt hineingeworfen und jetzt mach was draus. Weißt du, du musst bei dir selbst anfangen, ohne Egoist zu werden. Weißt du, das kann nachher, du fängst schon bei dir selber an, aber dann wirst du Egoist, selbstgerecht. Fängst an, dich selbst zu vergöttern. Und dann denkst, ich mach was aus meinem Leben. Nein, dann muss Jesus hineinkommen und er macht es. Er macht es. Er macht es. Und wenn er einmal drin ist in deinem Leben, dann fängt er den ganzen Stall aufzuräumen. Dann sagt er, das muss raus und das muss raus. Und da wird plötzlich aus ihrem Stall ein Wohnzimmer. Ein Tempel. Eine Oase in der Wüste. Weißt du, jeder muss bei sich selbst anfangen. Er muss sich selbst Zeit nehmen für Gott. Und jeder hat 24 Stunden am Tag und nicht mehr und nicht weniger. Keine Sekunde. Du musst bei dir selbst anfangen. Du musst dich selbst wichtig nehmen. Viele Leute, sie sagen, ja, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig. Das Reich Gottes zuerst mal. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber dann alles andere, du solltest sehen, was wichtig ist. Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Worauf kommt es wirklich an? Du musst also für dich selbst anfangen zu interessieren. Du musst anfangen, dein Leben selbst zu planen. Wann will ich aufstehen und mit meinen Kräften haushalten? Viele Leute verausgaben sich, die machen die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Du musst anfangen, dein Leben selber zu gestalten. Wie will ich leben? Wie will ich mein Leben gestalten? Du musst selbst auf Gott hören, was hat er zu sagen? Dein Ohr muss an Gottes Mund gelegt werden. Was hat er mir zu sagen? Was hat er mir gesagt? Und tut, was er euch sagt. Das sind die Geheimnisse des Lebens. Das sind die, wie man mehr aus seinem Leben macht. Je mehr du auf Gott hörst, desto mehr Frucht trägt dein Leben. Je mehr du in Gott bleibst, du musst in Gott bleiben. Du musst da an diesem Zweig hängen und in ihm bleiben. Und dann wirst du viel Frucht bringen. Und dann wird deine Frucht bleiben finden in alle Ewigkeit und wirst Freude haben. Du musst selbst deine Ziele verfolgen. Niemand wird dich auf dein Ziel bringen. Wenn du als Läufer im Olympiastadion läufst und so weiter, dann musst du rennen auf das Ziel. Kannst nicht gucken, wer kommt mit und wer kommt nicht mit. Das ist egal. Lass die Leute Leute sein. Es geht um dich. Wenn du einmal vor Gott stehst, wird Gott fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Nicht was die, mein Vater hat mir nicht erlaubt, in die Kirche zu gehen. Ja, du, weißt du, dann kannst du dich nachts sogar in die Kirche schleichen, wenn es sein muss. Wenn du, und so viele Eltern sind antichristlich, antigöttlich und was weiß ich wie, anti eingestellt gegen alles Gott. Dann musst du dich stehlen. Und ich weiß, es gibt aufrichtige Menschen und ich bin Gott dankbar für diese Menschen, die sind in die Kirche gegangen, auch wenn die ganze Familie gesoffen hat. Und haben Gott gesucht und sie haben heute Gott gefunden. Also du musst selber anfangen, selbst deine Hausaufgaben zu lösen und nicht nur bei anderen abzuschreiben. Also so viele schreiben bei anderen ab, auch die Bibelschule. Wer hast du das beantwortet und so weiter. Du musst deine Fragen beantworten. Am Schluss weißt du es nicht, wenn du nur abschreibst. Weißt du, es ist leicht abzuschreiben. Aber du musst selbst beantworten, diese Frage. Und das ist dann hier drin im Kopf und im Herzen. Wenn du es gelöst hast. Wir müssen die Probleme lösen. Ich selber, meine Probleme. Und solange ich meine Probleme nicht löse, sind sie nicht gelöst. Auch wenn die anderen denken, sie lösen für mich. Viele denken, wenn ich im Lotto gewinnen würde oder wenn wir plötzlich einen Brief kriegen aus Amerika, gibt's nicht Onkel Sam, der ist schon gestorben. Aber wie auch immer, da kriegst du so einen Brief. Und Johannes Matthäus, sie erben gerade soeben 2 Millionen. Aber diese Onkels gibt's nicht mehr. Die sind schon inzwischen ausgestorben. Alle würden gerne so einen Onkel in Amerika haben. Die was vererben? Nein, das gibt's nicht. Du musst sparen. John Wesley hat gesagt, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst, behalt so viel du kannst. Das ist es. Das ist biblische Haushaltung. So, du musst aufhören, also andere zu kopieren. Werde ein Original. Du musst ein Original werden. Hör auf, andere zu kopieren, andere nachzuäffen. Du stammst nicht von Affen ab. Und so weiter. Wenn du glaubst, mach das und bleib weiterhin ein Affe. Du musst aufhören, anderen zusehen, wie machen die das und wie die es nicht machen. Du musst selbst einen Stoß dir geben in deinen Rippen und sagen, ja, ich will. Gott stehe mir bei, ich kann es nicht anders. Ja, ich will. Du musst selbst dich täglich erneuern. Ich muss jeden Tag aufstehen und sagen, Gott, hilf mir heute. Dies ist der Tag, aber ein schwerer Tag. Ich weiß, wie unmöglich dieser Tag ist. Bitte stehe mir bei, lieber Heiland. Ich muss jeden Tag Gott um Hilfe bitten. Immer jeden Tag mich neu anzuschließen. Ich muss jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, muss ich sagen, lieber Gott, ja, ich habe gut gemacht alles, aber ein paar Sachen sind nicht so gut gewesen. Bitte drück dein Auge zu. Bitte vergib mir. Und vielleicht muss ich auch manchmal sagen, lieber Gott, vergib auch mir und vergib den anderen. Und ich vergib den anderen. Weißt du, ich muss das jeden Tag tun. Wenn ich das nicht jeden Tag tue, komme ich gar nicht durch. Verstehst? Über sich selbst hinauswachsen. Ich muss jeden Tag verzichten lernen, mich aufzuraffen, Nein zu sagen oder Ja zu sagen, je nachdem, was dran ist. Ich muss jeden Tag selbst für mich, für mein Leben interessieren. Wenn ich nicht auf mich selber aufpasse, dann muss ich eigentlich, die Versicherung wacht nicht auf mich. Die Menschen wachen nicht auf mich. Die passen nicht auf mich auf. Ich muss auf mich selber aufpassen. Als ich Führerschein gemacht habe, mein Fahrschullehrer, ich habe nur 17 Stunden Fahrschule gehabt und so weiter. Und mein Fahrschullehrer hat mir beigebracht, was das wahre Leben ist. Was das wahre Leben ist. Der hat gesagt, Herr, tu das, lerne so zu fahren. Jeder Autofahrer ist ein Idiot. Und fahren Sie so, als Sie alle nicht aufpassen, Sie alle nicht schlafen. So muss ich fahren. Und seitdem habe ich gelernt. Nur auf mich selber aufzupassen. Und ich habe gedacht, ich kann Führerschein fahren. Dann bin ich in Mailand oder Turin gewesen und dann habe ich die Leute dort, die Italiener gesehen, wie die Auto fahren. Und ich habe Unfälle gesehen, das waren immer nur Deutsche und Franzosen beteiligt. Und da war kein Italiener dabei. Die sind angefahren worden und so weiter. Dann habe ich mal einen Taxifahrer gefragt. Sagen Sie mir, wie fahrt ihr Italiener? Die anderen haben immer Unfälle und so weiter. Und ihr Italiener, ihr fahrt gut, kommt gut durch. Dann sagte, wir schauen immer nach vorne. Links und rechts und hinter uns interessiert es nicht. Und genau das ist geistliches Leben. Mach mehr aus deinem Leben. Schau nach vorne. Schau auf Jesus. Schau auf Gott. Schau auf das Wort Gottes. Schau, was sagt der Herr. Und guck nicht links und rechts so viel. Was machen die? Dann hupst du ein bisschen, drückst auf die Bremse. In Indien sind sie alle so gefahren. Dann haben die Leute im Auto bei uns gebetet. Warum? Weil ich denke jetzt, wir sind im Chaos. Wir Deutsche, wir sind gewohnt, alles geordnet zu haben. Rot und Gelb und Grün und Blau und Lila und lauter Lichter regen den Verkehr. Aber nach vorne schauen, auf sich selbst schauen und denken. Und bitte entschuldigt, aber das ist wirklich wahr. Da führst du aus der Garage raus, da rast wieder einer vorbei und beachtet nicht die Vorfahrt. Und jeder nimmt dir die Vorfahrt. Jeder will der Erste sein, der Beste sein, der Größte sein. Jeder. Also du musst auf dich selber sorgen. Du musst für deine Fortbildung selber sorgen. Du musst für deine Beziehungen, dass sie in Ordnung sind, selber sorgen. Nein, lieber Gott, früher meine Mama zu mir oder mein Papa zu mir oder mein Bruder zu mir oder meine Schwester zu dir. Nein, du musst ans Telefon gehen und anrufen, so viel es an euch liegt. Du musst es tun. Wie mache ich mehr? Weißt du, die meisten schlafen und denken, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Nee, du bist auf dem Holzweg. Mach mehr aus deinem Leben. Wie mache ich das? Weißt du, in dem Augenblick, du musst anfangen. Das war das, was Gott mir gelehrt hat. Fang du an. Und ich werde dir helfen, ich werde dir beistehen. Fang du an. Ich muss A sagen, meinen Mund aufmachen und er füllt meinen Mund. Er ist es, das Wollen schenkt, er schenkt auch das Vollbringen. Er ist es. Und ich muss anfangen. Mach mehr aus deinem Leben. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Wir wollen mehr aus unserem Leben machen. Gott hat uns berufen, nicht immer Bettler, arm und krank und schwach und elend zu sein und jämmerlich zu sein und traurig zu sein und depressiv zu sein. Wir sollen anfangen, Jubellieder zu singen. Wir sollen anfangen, Gott zu preisen. Wir sollen nach vorne schauen und nicht nach hinten schauen. Wir haben lang genug nach hinten geschaut. Wir sollen nach vorne schauen. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort, für die Botschaft, dass du uns ermutigst. Verkaufe alles, lass alles los und komm und folge mir nach. Herr, wir wollen das ewige Leben haben. Wir wollen das Land einnehmen, das du uns gibst. Die Verheißungen, Halleluja. Und ich möchte heute Morgen fragen, ist jemand da, der aus seinem Leben mehr machen möchte, der nicht zufrieden ist, das, was du erreicht hast. Ich bin auch nicht zufrieden aus mir. Also, wir wollen mehr erreichen. Komm nach vorne. Und ich möchte dich nach vorne. Mach mehr aus deinem Leben, mach mehr aus deinem Glauben, mehr aus deinen Ansichten, mehr aus deinen Erfahrungen. Du sollst deinen persönlichen Gott haben, deinen persönlichen Heiland haben. Lieber Heiland, ich segne all die Menschen, die mehr wollen, die mit sich selber nicht zufrieden sind. Und ich bin auch mit meinem Fleisch nicht zufrieden. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist so schwach. Der Geist rebelliert ständig. Der Geist sagt, nee, das kannst du nicht. Was denken die Leute? Was reden sie nachher von dir? Aber du musst über deinen Schatten springen mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Halleluja. Vater, ich segne die Geschwister. Hebt auch da, wo ihr steht, an euren Plätzen, für diese Geschwister, die hier vorne stehen, die mehr wollen, die über sich selbst hinausgehen möchten, die ihren eigenen Gott finden möchten. Weißt du, dieser eigene Gott, das ist der Vater von Herrn Jesus Christus. Über den Herrn Jesus Christus findest du deinen eigenen Vater. Halleluja, halleluja, deinen Gott. Und lieber Heiland, ich segne meine Geschwister. Ich möchte, dass du sie berührst, dass du ihnen Gnade schenkst, dass du ihnen nahe wirst, dass du ihnen freundlich wirst, dass du ihnen gütig wirst, dass du ihnen barmherzig wirst, dass du ihnen Gnade schenkst auf ihren Weg. Herr, sie sind lang genug auf dem Irrweg gewesen. Herr, bring sie zurecht auf den wahren Weg des Lebens. Herr, stärke du sie. Mach sie groß und mach sie gut. So kommt der Mann. Und Herr Jesus, berühre meine Schwester und hilf, dass sie einfach nach vorne schaut, dass sie vorwärts geht, dass sie ihr Leben gestaltet, Herr, dass sie Freude hat auf ihren Weg. Halleluja, halleluja. Vater, ich segne meine Schwester und du berührst sie und du stärkst meinen Bruder. Du hilfst, über sich selbst hinauszuwachsen, über die Umstände hinauszuwachsen, über die Situation herauszuwachsen. Du hilfst, Großes zu entfalten und zu entwickeln. Wir sind nicht nur zum Sterben geboren, nein, wir sollen leben und die Werke des Herrn verkündigen. Vater, ich danke dir, dass du die Werke des Herrn verkündigen willst. Und ich bete auch für dich, dass Gott dich berührt, mein Freund.